begrüße euch heute Morgen ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Diesem Gottesdienst, den wir wieder einmal mit Corona irgendwie mit bestimmten Auflagen feiern müssen. Wir haben versucht, Teile dieses Gottesdienstes hier im Gemeindehaus aufzunehmen. Und es ist schön, dass ich auch jetzt hier predigen darf. Und ich freue mich, dass ihr Teil dieses Gottesdienstes seid. Und ich bin gespannt, was Gott auch heute zu uns sprechen mag. Die zweite volle Woche im Januar liegt vor uns. Manch einem wird es vielleicht schon geläufig sein. Andere haben sich bisher keine Gedanken darüber gemacht. Und wieder andere haben vielleicht sogar nie etwas davon gehört. Aber in der zweiten vollen Woche im Januar steht in der Regel die Allianz Gebetswoche an. Eine Woche, in der gebetet wird. Das kann man sich auch ohne große Kenntnisse vorstellen. Aber was ist die Allianz, um die es hier geht? Gemeint ist damit die evangelische Allianz. Ein gemeinsames Projekt evangelischer Christen, die sich weltweit bereits seit 175 Jahren zusammenfinden und gemeinsam beten. Damals wie heute ist es gerade auch im Blick auf die evangelische Christenheit auffällig, dass es viele verschiedene Kirchen, Gemeinden und Zusammenschlüsse gibt, die sich in einigen Punkten nicht verstehen. Und das ist noch sehr dezent ausgedrückt. Wenn man genauer in der Kirchengeschichte hineinschaut, haben sich über Jahrhunderte hinweg Christen in vielen unterschiedlichen Auffassungen so zerstritten, dass sie sich gegenseitig den Glauben abgesprochen haben. Es gab sogar Verfolgungen, Kriege und Hinrichtungen aufgrund unterschiedlicher Glaubensauffassungen. Und auch heute noch gibt es unter den verschiedenen christlichen Kirchen und Gemeinschaften sehr unterschiedliche Auffassungen, wie Glaube gelebt werden kann. Das mag vielleicht sogar gut sein, aber gerade in den unterschiedlichen Auffassungen sollte nicht etwas gesehen werden, was die evangelische Christenheit trennt. Vielmehr geht es um ein gemeinsames Verkünden der wichtigsten Botschaft für diese Welt. Um festzustellen, wie unterschiedlich diese Glaubensauffassungen sein können, braucht man oftmals nicht einmal eine andere Kirche betrachten. Auch wenn man in die eigene Gemeinde schaut, fällt hin und wieder auf, hier denkt nicht jeder gleich. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Es geht in einer Gemeinde, einer Kirche und erst recht nicht in einer übergemeindlichen Zusammenarbeit als evangelische Allianz darum, dass alle gleich denken sollen. Vielmehr geht es um etwas, was Jesus Christus selbst auch in Johannes 17, Vers 20 und 21 betet. Dort heißt es, ich, damit ist Jesus Christus gemeint, ich bitte aber nicht allein für sie, gemeint sind hier die 12 Jünger Jesu, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Gerade hier, am Ende des Verses 20, sind auch wir heute noch mit einbezogen. Weil auch unser Glaube auf eben diesem Zeugnis aufbaut, auf Jesus Christus selbst und die Verkündigung der Jünger und all derer, die nach ihnen gekommen sind. Wir alle, auch heute noch als Christen, wir sollen eins sein. Was heißt dieses Einssein? Es geht nicht darum, dass alle gleich denken. Es geht darum, andere Ansichten zu akzeptieren und zu tolerieren. Aber selbstverständlich nicht pauschal. Es gibt einige Ansichten und Denkweisen, keinerlei Akzeptanz oder Toleranz zulassen. Ansichten und verbohrtes Denken, das sich gegen die Grundwerte des christlichen Glaubens richtet. Aber auch Ansichten und Denkweisen, die spalten, Uneinigkeit nach sich. Und wenn diese Ansichten auch noch so christlich übertüncht zu sein scheinen. Grundlegend für das Einssein, wie Jesus es hier in Johannes 17 betet, ist die Richtung, in der die in der dieser gemeinsame Weg geht. Wenn Christen sich auf Jesus Christus als ihr Ziel ausrichten, dann können sie auch auf ganz unterschiedliche Arten zu diesem Ziel gelangen. Umso wichtiger ist es, als Gläubiger, als Gemeinde oder auch als verschiedene Kirchen der Allianz zu erkennen, dass man gemeinsam auf diesem Weg ist, zu diesem einen Ziel hin unterwegs. Ich sehe einen Beitrag für diese Wahrnehmung auch in der Allianz Gebetswoche, die vor uns. Das Thema dieser gemeinsamen Gebetswoche ist in diesem Jahr Lebenselixier Bibel. Dabei wird die Bibel eben als Lebenselixier, als eine Art kraftspendende Medizin betrachtet, weil die Bibel das Wort Gottes enthält. Sie zeugt von Gott, von Christus und von vielem, wie der Glaube im Leben der Menschen Umsetzung finden kann. Einen ersten wichtigen Punkt dazu haben wir bereits in der Lesung vorher gehört. Bernd hat uns dazu aus Lukas 8, die Verse 4 bis 10 gelesen. Das Gleichnis des Seemanns und dem vierfachen Acker. Ich möchte an dieser Stelle die Lesung aufgreifen und fortführen. Dazu möchte ich noch einmal bei Vers 10 ansetzen. Einem Schlüsselvers, wie ich finde. In Lukas 8, Vers 10 bis 15 heißt es dann, er antwortete, euch ist geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen, denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen und hören, ohne etwas zu verstehen. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat in das ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel, er nimmt es wieder weg aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzel. Sie glauben eine Zeit lang, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich ab davon. Was zwischen die Disteln fällt, steht für Menschen, die das Wort hören, doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen. In Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Sie bringen keine Frucht. Aber was auf guten Boden fällt, das steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie reiche Frucht. Jesus hat viel von dem, was er erzählt hat, in Gleichnissen gesprochen. Ein Bildwort, das eingängig und verständlich sein sollte. Etwas, was man sich merken kann und auch anderen davon erzählen kann. Nur wenig von diesen Gleichnissen werden von Jesus selbst gedeutet. In den Versen 11 bis 15 findet sich eben eine solche Deutung eines Gleichnisses. Doch bevor Jesus zur Deutung dieses Gleichnisses kommt, steht in Vers 10 das, was ich vorher eben auch als ein Schlüsselvers bezeichnet habe. Dort heißt es, sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen und hören, ohne etwas zu verstehen. Gemeint sind damit einige der Zuhörer, die ebenfalls dieses Gleichnis gehört haben. Und ausgesagt wird hier eigentlich etwas Negatives. All das, was diese Leute gesehen und gehört haben, sollen sie dann doch nicht erkennen oder verstehen. Etwas, was ganz schön frustrierend sein kann. Und zwar auf beiden Seiten. Ich denke da zum Beispiel an einen Besuch im Ausland. Ich weiß, das kostet aktuell viel Vorstellungskraft, weil das aufgrund von Corona nahezu unmöglich scheint. Aber wir stellen uns mal vor, wir befinden uns in, sagen wir mal, Griechenland und wollen mit dem Auto zum nächsten Markt fahren. Da wir den Weg nicht kennen, fragen wir einen der Einheimischen. Der sieht sofort, was los ist. Denn einen rätselhaften, vielleicht auch verzweifelnden Blick, den erkennt man, auch wenn man kein Wort von seinem Gegenüber versteht. Irgendwie versuchen wir mit Händen und Füßen, vielleicht auch mit einem mehr oder weniger guten Englisch, nach dem Weg zum Markt zu fragen. Das Wort Markt oder vielleicht auch Bazar versteht unser Gegenüber und beginnt ganz wild zu deuten und darauf loszureden. Und obwohl wir alles sehen und hören, was unser Gegenüber sagt, verstehen wir nichts. Außer, dass uns auf unserem Weg vielleicht nahezu unendlich viele Kurven bevorstehen. Eine frustrierende Situation. Ähnlich scheint es mir aber auch manchmal im Umgang mit meinen Kindern zu gehen. Ich versuche ihnen etwas zu sagen oder zu erklären und alles, was ich sage, scheint direkt an der Wand hinter ihnen abzuprallen. Denn keine 2 Minuten später machen sie doch das, was sie sich in ihren Kopf gesetzt haben. Wir haben Ohren und verstehen doch. Weil Jesus aber möchte, dass die Jünger oder auch wir als Zuhörer nicht einfach nur die Worte von ihm hören und sie weder verstehen noch begreifen, was damit gemeint ist, erklärt er eben auch dieses Gleichnis. Das Ziel von Jesus ist also, dass wir erkennen und verstehen, was er uns sagen will. So ausgedrückt wirkt dieser Schlüsselvers viel positiver. Nur das Problem bleibt, dass eben trotz der besten Erklärungsversuche und dem einfühlsamsten Zureden einige Leute doch das machen, was sie sich in ihren Kopf gesetzt haben, anstatt auf die Botschaft Gottes zu hören. Eine nach wie vor frustrierende Situation. Eine Situation, die aber eben auch dazu führt, dass die Bibel nicht als ein Lebenselixier wahrgenommen wird. Dann kann es schon mal sein, dass man meint, mit der Bibel seinen eigenen Standpunkt rechtfertigen zu können oder aber den anderen in seiner Sichtweise anzuklagen. Ein Missstand, der eben auch im Sinne einer Zusammenarbeit als evangelische Allianz behoben werden sollte. Das gilt aber nicht nur für die Zusammenarbeit von verschiedenen Kirchen untereinander, sondern auch innerhalb einer Gemeinde oder einer Glaubensgemeinschaft. Es gilt gerade hier, die Bibel als eben dieses Lebenselixier zu begreifen und nicht zu sehen und nicht zu erkennen oder zu hören und nicht zu verstehen. In dem Gleichnis aus Lukas 8 spricht Jesus davon, dass das Wort Gottes dieser Samen ist, den ein Seemann auf das Feld ausbringt. Ein Samen, der Leben schaffen will und darüber hinaus viel Frucht bringen kann. Entscheidend dabei ist jedoch, auf welchen Boden dieser Samen fällt. Jesus spricht hier von 4 verschiedenen Arten von Menschen, die das Wort Gottes hören. Menschen, die hören, denen aber das, was sie gehört haben, vom Teufel geraubt wird. Menschen, die hören und eine Zeit lang glauben, dann doch wieder von diesem Glauben abkommen. Menschen, die hören, glauben und diesen Glauben sogar als einen Bestandteil ihres Lebens betrachten können. Doch aufgrund von Sorgen, Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, bringt ihr Glaube keine Frucht. Eine letzte Gruppe von Menschen sind dann solche, die hören, glauben und in diesem Glauben umsetzen, was das Wort Gottes sagt. Sie bringen Frucht. Nun könnte man meinen, in einer Gemeinde oder Kirche sitzen heutzutage nur solche Leute, die eben zu dieser letzten Gruppe von Menschen gehören. Das ist nicht so. Auch die Zuhörer von Jesus haben zu all diesen 4 verschiedenen Gruppen gehört. Und ich bin überzeugt, dass wir gerade auch in einer Gemeinde immer wieder mit all 4 Menschentypen konfrontiert werden. Es gibt Leute, die wollen ja glauben, können es aber nicht, weil der Teufel ihnen diesen Glauben raubt. Dabei braucht man sich nicht irgendwie eine Märchenfigur vorzustellen, zu der die Menschheit den Teufel gemacht hat. Ganz real wird einigen Menschen der Glaube an Gott geraubt von Vorstellungen, die in unserem Leben den Platz von Gott einnehmen wollen. Vorstellungen, die selbst den Anspruch erheben, zu einem Gott im Leben der Menschen zu werden. Und seien es noch so noble Ideale, die vielleicht sogar überhaupt nicht so unchristlich klingen müssen. Etwas wie der Naturschutz zum Beispiel. Ich will dir bei weitem nicht sagen, dass es falsch ist, die Natur zu schützen. Nein, dafür sind wir Menschen sogar von Gott beauftragt. Nur das Problem ist, wenn wir in unserem Leben ein anderes Ideal zu unserem bestimmenden Ziel machen, dann bleibt kein Platz mehr für Gott und für sein Wort. Dann kann sogar etwas, das sonst gut zu sein scheint, unseren Glauben rauben. Ebenso finden sich auch Menschen in unseren Gemeinden und Kirchen, die nur eine Zeit lang glauben, denen es sogar ganz gut gefällt, in einer Gemeinde zu kommen und die auch das Wort Gottes aufnehmen. Doch irgendwann kommt die Zeit, da merken diese Leute, dass ihr Glaube keine Wurzeln schlägt. Und manchmal merken sie das nicht einmal, weil sie einfach zu Mitläufern geworden sind. Doch wenn der Glaube dann aufgrund von Schwierigkeiten auf die Probe gestellt wird, dann zeigt sich, wie es um ihren Glauben steht. Auch die dritte Art von Menschen findet sich in den Kirchen. Sie glauben an Gott. Der Same des Wortes Gottes geht in ihrem Leben auf und die Pflanze, sie ist lebendig. Doch neben diesem Glauben gibt es viele andere Dinge, die ihr Leben bestimmen. Jesus spricht in dem Gleichnis von Sorgen, Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Einiges davon scheint ja überhaupt gar nicht schlecht zu sein. Was soll denn falsch daran sein, reich zu sein? Was soll falsch daran sein, die Freuden des Lebens zu genießen? Und zeig mir mal einen Menschen, der sich um nichts im Leben sonst Sorgen macht. Ja, alles scheint nur menschlich zu sein. Und genau hier ist der Haken. Wir sind alle nur Menschen. Und auch einer, der an Gott glaubt, ist und bleibt ein Mensch. Doch was hier im Blick ist, ist die Frage, von was lasse ich eben auch mein Leben bestimmen? Ist der Glaube an Gott vielleicht nur ein Teil von vielen in meinem Leben, die den Ton angeben? Oder ist der Glaube wie ein Samenkorn, das dazu bestimmt ist, aufzugehen und Frucht zu bringen? Eine Frucht, die in unserem Leben erkennbar ist und Auswirkungen auf unser Leben hat. Es gibt aber auch Menschen, die glauben zwar, dennoch bringt ihr Glaube kein Frucht. Ihr Leben wird von diesem Glauben, den sie haben, nicht verändert. Vielmehr wird nach Wegen gesucht, den Glauben im Leben irgendwie zu integrieren. Nach dem Motto, das passt da auch noch irgendwie mit rein. Und wenn es gut läuft, ja, dann findet sich sogar auch diese letzte Gruppe von Menschen in einer Gemeinde oder einer Kirche. Menschen, die den Glauben in ihrem Leben aufnehmen und sich an Gott ausrichten. Ihr Leben wird nachhaltig vom Glauben verändert, denn der Glaube bringt dort viel Frucht. Nun, wenn man dieses Gleichnis hört, dann könnte man der Überzeugung sein, das ist einfach so. Genau so, wie es Jesus hier darstellt und auslegt, so entspricht es der Tatsache. Und ja, das ist gar nicht so falsch. Dennoch bin ich auch der Überzeugung, wenn wir Vers 10 als Schlüsselvers betrachten, geht es hier um das Hören und das Verstehen. Ja, es mag sein, dass diese Typen von Menschen gibt. Und auch ich selbst gehöre eben einem dieser bestimmten Typen an. Und trotzdem ist dies keine unabänderliche Tatsache. Die Bibel als ein Lebenselixier und das Wort Gottes als ein Samen, der in unserem Leben fällt, das sind zwei Bilder, die eine Veränderung bewirken. Eine Veränderung dahingehend, dass Glaube entsteht. Aber ich bin auch überzeugt, dass sie nicht nur im Leben eine Veränderung bewirken, sondern auch den Menschen selbst verändern können. Ich bin überzeugt, wenn jemand, der ein Mitläufer ist und dem der Glaube geraubt wird, der kann dennoch auch von Gottes Botschaft verändert werden. Christus ermutigt uns zu hören und zu verstehen. Gerade hier werden wir auch ermutigt, solche Menschen zu sein, in deren Leben der Glaube Frucht bringt. Wir werden ermutigt, das Wort Gottes als eine lebensverändernde Kraft kennenzulernen, die auch mein eigenes Leben verändern kann. Ein Lebenselixier, das Wirkung zeigt. So will ich es uns heute Morgen eben auch als Ermutigung mitgeben, ganz neu uns diesem Wort Gottes auszusetzen. Vielleicht auch ganz bewusst, während eben dieser Allianz-Gebetswoche, die vor uns liegt. Dabei geht es eben darum, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern es auch zu verstehen. Amen. Ich bete noch. Ja, ich danke dir für eben diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort begegnen willst, dass dein Wort lebendig ist und Wirkung zeigt, auch in unserem Leben. Herr, und du siehst ganz genau, was für ein Typ von Mensch wir sind. Du siehst, wo ich stehe, du siehst auch, wo jeder einzelne von den Zuhörern steht. Herr, und ich danke dir auch, dass du dein Wort ausstreust, dass du Menschen gebrauchst, dein Wort in diese Welt zu tragen. Ja, aber es fällt nicht einfach nur auf irgendeinen statischen Boden, sondern du willst auch unser Herz verändern. Du willst unser Menschsein verändern. Ich danke dir dafür, dass dir das nicht unmöglich ist. Dass du ein Gott bist, der barmherzig ist mit uns. Und selbst wenn wir manchmal ein steinerner Boden bereitest du uns auf, dass wir doch zu diesem fruchtbaren Boden werden und viel Frucht bringen würden. Frucht, die unser Leben nachhaltig verändert. Herr, du bist ein guter und barmherziger Gott. Dafür danke.